Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn ein ehemaliger Baumarkt-Mitbesitzer den Suhrkamp-Verlag übernimmt und damit quasi das intellektuelle Tafelsilber der alten Bundesrepublik, geht das nicht ohne Gerüchte und Gemunkel ab. Nachdem der Verleger Jonathan Landgräbe schon in verschiedenen Medien betont hat, dass alles in Butter sei, gibt nun der neue Alleininhaber Dirk Mörle der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview und antwortet auf Sandra Kegels Frage, was er denn gerade lese. Maren Kames Hasenprosa mit großem Vergnügen. Ich lese das und denke mir, was die Autorin da macht, das ist so schillernd und eigenwillig. Ich mag es, wenn Menschen Dinge besonders gut können. Mit dieser Antwort beweist der neue Besitzer nebenbei auch, dass er weiß, was in seinem Verlag so abgeht, denn immerhin steht die genannte Autorin auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Mörle gibt allerdings auch zu, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, ob das für den Verlag das Richtige wäre, hätte ich das nicht zu sagen vermocht. Inhaltlich mische er sich also nicht ein, betont der Hamburger Investor immer wieder und antwortet auf die Frage, warum er denn ausgerechnet in einen Verlag investiere, mit allgemeinen Plätzen wie: Als Hamburger weiß ich, ein großes Schiff fährt langsam aus dem Hafen. Suhrkamp ist ein Kulturgut und ich möchte es mit allem, was mir möglich ist, schützen und bewahren. Er betont aber nebenbei auch, dass er sich Brecht, Hesse und die anderen durchaus leisten kann. Ich finde es ja putzig, wenn eine Zeitung aus dem Süddeutschen es als großes Drama hinstellt, dass 2022 mal 270.000 Euro Miese verbucht wurden. Wenn das die Not des Verlages beziffern sollte, würde ich sagen, wir haben wirklich gar kein Problem. Diese Zeitung aus dem Süddeutschen widmet die erste Seite ihres Feuilletons vom Mittwoch Donald Trump. Zwei New York Times Reporter haben den Finanzen des Ex-Präsidenten nachgespürt. Ein Gespräch über Pleiten, Bluffs und die Macht des Reality-TV führte Moritz Baumstieger für die Süddeutsche Zeitung und darin kann man Stories wie diese lesen. Trump lebt quasi in seinen Unternehmen und rechnet fast alles als Betriebsausgaben für sich selbst ab. Er isst nur in Restaurants, die ihm selbst gehören, macht Urlaub in seinen eigenen Immobilien. Er reist nur mit seinem eigenen Jet, es sei denn, jemand anderes nimmt ihn im Flugzeug mit. Weird, könnte man da lachend sagen oder einen Artikel weiter links nachlesen, was Trump so plant. Kryptowährungen gehören zu den Dingen, die wir machen müssen, schreibt er auf Elon Musks Kurznachrichtendienst X. Ob es uns gefällt oder nicht, ich muss es tun. Seine Kryptofirma, die in ein komplexes Konstrukt aus juristischen Zuständigkeiten eingespannt ist, um nach einem Wahlsieg Bedenken wegen eines möglichen Interessenkonflikts zu umschiffen, nennt sich World Liberty Financial. Und Adrian Kreie schätzt die Ankündigung des vielleicht bald wieder US-Präsidenten, in den Kryptomarkt einzusteigen, so ein. Wie so oft im Rechtspopulismus braucht es hier einen Blick zwischen die Zeilen, um die Signale zu erkennen. Dog Whistling nennt man das im Politikbetrieb. Das bedeutet, dass man kommuniziert, ohne die Dinge direkt auszusprechen. Eingeweihte werden es verstehen, alle anderen sollen ruhig rätseln. Lust zu rätseln hat auch die Taz. Finde die Unterschiede, ruft die Überschrift des Aufmachers uns entgegen und zwischen zwei scheinbar identischen Fotos steht folgende Erklärung. Die japanische Regierung musste ein Pressefoto des Kabinetts retuschieren, weil dessen Aussehen zu wünschen übrig ließ. Die Vorher-Nachher-Fotos muss man sich so vorstellen. 22 Männer im Smoking und zwei Frauen in dezenten Kleidern gucken relativ grimmig in die Kamera. Wir könnten jetzt natürlich Uli Hannemanns Auflösung zitieren, aber dann wäre ja der ganze Spaß vorbei. Also empfehlen wir lieber mal in die Taz zu schauen und Finde die Unterschiede endlich mal im Feuilleton zu spielen.